Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Ja, die Stimmung in Deutschland trübt sich weiter ein, die Inflationsraten steigen. Was bedeutet das für unsere Volkswirtschaft? Die EZB hat letzte Woche getagt. Was sind die Resultate gewesen und hat das Einfluss auf die weiter gestiegene Inflation in der Eurozone? Auch die USA kämpft mit einer hohen Inflation. Trotzdem haben die Märkte letzte Woche relativ positiv reagiert. Und zu guter Letzt China. Wird das Wachstumsziel aus Peking wieder erreicht oder was sind Faktoren, die dagegen sprechen könnten? Ja, Uli, der heutige Podcast im Zeichen der gestiegenen Inflation weiterhin. Lass es mit Deutschland anfangen. Inflationsrate ist im März auf 7,3% gestiegen und somit auf den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Letzte Woche wurde der ZEW-Index für die Stimmung der deutschen Volkswirtschaft veröffentlicht und sackte im April nochmal leicht ab auf minus 41 Punkte, kommend von minus 39,3 Punkte. Wenn wir jetzt bedenken, Corona, Lieferengpässe, der Russland-Ukraine-Krieg, alles ja wirklich Fakten, Szenarien, die sehr stark eine Exportnation wie die deutsche belasten. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht irgendwelche auch positive Zeichen, dass die Volkswirtschaft, die deutsche Volkswirtschaft doch noch ins Plus reindringen könnte?
Wir können natürlich überrascht werden, Sebastian. Putin könnte einlenken und der Ukraine-Krieg beendet werden. China könnte seine No-Covid-Strategie einstellen und die Notenbanken insgesamt, vor allen Dingen die amerikanische, weniger stark die Finanzkonditionen verschärfen. Das alles halte ich aber für relativ unwahrscheinlich und insofern müssen wir uns wohl darauf einstellen, dass wir deutlich geringeres Wachstum in diesem Jahr haben werden, als wir das am Anfang des Jahres erwartet hatten.
Ja, der IFO-Index ist ja auch nochmal richtig in die Knie gegangen. Das heißt, was ist deine Prognose für den Wachstum in diesem Jahr?
Also wir haben im Moment noch knapp 3% da stehen. Ich denke aber, dass wir auch damit ein Stück weit runtergehen müssen. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, die sogenannten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, die 2,8% erwartet haben. Wir haben die fünf Weisen gesehen, also den Sachverständigenrat, die nochmal einen ganzen Prozentpunkt tiefer waren bei 1,8 und davor gewarnt haben, dass bei einem wirklichen totalen Energieembargo Richtung Russland, egal von welcher Seite es kommt, wir in eine Rezession laufen. Also insofern muss man wohl damit rechnen, dass wir ein schwaches Wachstum in diesem Jahr haben werden und dass die Inflation wahrscheinlich sogar noch eine Zeit lang relativ hoch sein wird. Das hat ja auch die EZB so angedeutet.
Du hast gerade das Thema angesprochen, der Energie, die wir aus Russland beziehen. Wie hoch siehst du denn aktuell das Risiko, dass wirklich Öl und Gas aus Russland dicht gemacht wird? Und wie hoch siehst du die Chancen, die wir haben, die entsprechende Energie aus anderen Ländern zu beziehen?
Also wir werden die Energieversorgung aus Russland nicht kompensieren können, zumindest nicht kurzfristig. Wir wollen sicherlich die erneuerbaren Energien aufbauen. Wir wollen auch Terminals für Flüssiggas ausbauen, Pipelines aus Afrika. Da müsste aber auch die europäische Pipeline-Architektur noch weiter ausgebaut werden. Also das alles wird nicht sehr kurzfristig geschehen können. Insofern werden wir russische Energie, zumindest russisches Gas, nicht kompensieren können. Und wenn, wie gesagt, hier ein Stopp stattfindet, dann trifft es natürlich Schlüsselindustrien wie die Chemie. Da fangen oft die Produktionsprozesse an. Und insofern bin ich da schon bei den Wirtschaftsweisen, die eben gesagt haben, dass dann natürlich eine Rezession droht. Die Zweit- und Drittrundeneffekte sind, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar, die dann alle passieren. Aber wir werden uns dann mit auf mindestens -3, -4% Bruttoinlandsprodukt einstellen müssen.
Ja, lass uns mal weiter gucken. Ich hatte gesagt, das Thema heute weiterhin ganz groß Inflation. Die EZB hatte letzte Woche getagt und nicht an der Zinsschraube gedreht, sondern einen Zinsanstieg, einen Leitzinsanstieg in Aussicht gestellt, sobald sie, nennen wir es mal so, kein frisches Geld mehr in Anleihenkäufe investiert steckt. Bei einer Inflation von 7,5% im März, dem höchsten Stand seit Einführung des Euro als Verrechnungswährung in 1999, müsste doch eigentlich so langsam der Moment kommen, dass man mehr oder stärker gegensteuern möchte, damit auch auf der Inflationsseite keine Zweit- und Drittrundeneffekte auftreten. Also ich sag mal sowas wie, wir erleben das jetzt schon in Supermärkten, Preisanstiege, aber auch Lohnerhöhungen. Glaubst du, dass die EZB sich zu viel Zeit lässt, diese Zinswende wirklich einzuläuten?
Ja, ich glaube schon. Also sie hat auch nochmal letzte Woche betont, dass die Wachstumsgefahren eben aufgrund des Angriffs Russland auf die Ukraine sehr hoch seien. Und insofern wird sie da immer ein Auge auch auf das Wachstum haben. Sie ist tatsächlich in einer Zwickmühle. Die Wachstumsaussichten tendieren nach unten, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt natürlich auch für Europa insbesondere. Die Inflation ist hoch, sie ist in Europa sogar noch höher als in Deutschland. Und deswegen sollte die Europäische Zentralbank agieren. Es gibt auch verschiedene Stimmen. Das DIW jetzt zuletzt mit Professor Fratscher hatte darauf hingewiesen, dass man doch die Löhne dann auch entsprechend anpassen sollte. Dann kriegen wir natürlich Zweit- und Drittrundeneffekte auch hier. Also insofern ist es, glaube ich, schon an der Zeit, dass die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik restriktiver gestaltet. Sie wird wahrscheinlich im dritten Quartal die Käufe von Anleihen einstellen. Manche rechnen damit, dass im Juli die letzten Anleihen gekauft werden und dann sollten, so geht im Moment der Markt in den Prognosen damit um, im September erste Zinsschritte erfolgen können, so dass wir dann möglicherweise auf der Einlagenseite bis Jahresende bei etwa null liegen.
Ich hatte gerade gesagt, Inflation in der Eurozone bei 7,5% im März. Wie hoch ist denn der Anteil der Energiepreise, die Inflation getrieben haben, beziehungsweise wie hoch ist denn die Kerninflation in der Eurozone?
Also die Energie, Sebastian, macht natürlich einen riesen Prozentsatz aus an diesem Preisschub. Wir haben Steigerungen bei den Energiepreisen von über 30 bis an die 40%. Auch die Lebensmittel steigen im mittleren einstelligen Bereich. Das sind tatsächlich die beiden großen Treiber. Und von daher haben wir auch einen relativ großen Unterschied zwischen der Headline-Inflation, also der tatsächlichen Inflationsrate oder der Preisteuerung des Warenkorbes und eben der Core-Inflationsrate, die dann die Energie und die Lebensmittel ausklammert. Hier gibt es nämlich in Europa eine Inflation von 3,0% gegenüber eben diesen 7,5% auf der Headline.
Und das ist ja im Grunde genommen gar nicht so weit jetzt oberhalb der bislang definierten Inflationskorridors der EZB.
Ja, dann müsste man die Hoffnung haben, dass eben die Nahrungsmittelpreise und die Energie wieder runterkommen, beziehungsweise dass es keine Zweit- und Drittrundeneffekte gibt. Das kann man aber heute nicht ausschließen. Wir hatten ja vorhin schon über Stimmen gesprochen, die von Lohnerhöhungen reden. Wir erleben ja auch zunehmend, dass sich die Inflation durch weitere Produkte durchfrisst. Und insofern würde ich nicht davon ausgehen, dass die Core-Inflationsrate tatsächlich so niedrig bleibt, sondern dass sich Core und Headline angleichen und wahrscheinlich von beiden Seiten, also die Headline-Inflation etwas runterkommen wird, aber die Core-Inflation eben steigen sollte.
Ja, gehen wir weiter Richtung USA. Auch dort wurden die Märzzahlen der US-Inflation veröffentlicht. Neues Jahreshoch lag bei 8,5% gegenüber Vorjahr und damit um 0,1% höher, als die meisten Marktteilnehmer erwartet haben. Auch hier, du hattest für die Eurozone angesprochen, das ist natürlich ein ganz großer Treiber, die Energiepreise mit plus 32% gegenüber dem Vorjahr. Was lässt sich aus diesen Zahlen für die zukünftige Zinspolitik der Fed ableiten?
Ja, die Fed wird deutlich aggressiver, was ihre Geldpolitik angeht. Das hat sie jetzt mehrfach angekündigt. James Ballard hatte gesagt, 3,5% bis Jahresende. Es können auch mal 75 Basispunkte Schritte eingelegt werden bei den Zinserhöhungen. Also man muss wohl damit rechnen, dass die amerikanische Notenbank hier die Inflation oder das Inflationsrisiko erkannt hat und sich vehement dagegen stemmen wird. Man hat immer noch die Hoffnung, dass man das ohne die Inflation in eine Rezession treiben zu können, hinbekommen kann. Bei solchen Zinssteigerungen hat das allerdings in der Vergangenheit noch nie wirklich geklappt. Deswegen war auch mal die sogenannte Zinsstrukturkurve zwischendurch negativ. Also die 10-jährigen US-Renditen waren niedriger als die 2-jährigen. Das hat sich mittlerweile wieder ein wenig gegeben. weil eben die Stimmen aus der Fed so intensiv Richtung Zinssteigerungen erklungen sind. Und insofern muss man wohl damit rechnen, dass die amerikanische Notenbank hier noch einige Zinsschritte machen wird, um sich vehement gegen die Inflation zu stemmen.
Ja, der Euro-Dollar-Kurs hat sich ja auch weiter verfestigt und ist ja so langsam Richtung 1,08 gewandert. Was bedeutet das für deine Jahresendprognose?
Naja, wir sind mittlerweile unter 1,08 gefallen. 1,0790 waren wir jetzt zuletzt. Das ist ein Zweijahrestief. Das ist natürlich auch ein Problem für Europa wiederum auf der Inflationsseite, weil damit die Importe einfach teurer werden, vor allen Dingen natürlich die Energieimporte. Also insofern muss sich auch hier die Europäische Zentralbank sicherlich Gedanken machen. Aber ja, die Fed wird aggressiver, die Europäische Zentralbank mit Frau Lagarde ist nach wie vor zurückhaltend und vorsichtig und das spiegelt sich hier in den Kursen sicherlich wieder. Ich glaube, wenn man auf das Jahr guckt, wird die EZB oder besteht zumindest die Möglichkeit, dass die EZB mehr tun muss, als sie heute sagt. Und deswegen glaube ich, dass im Jahresverlauf der Euro ein Stück weit wieder zulegen sollte. Im Moment haben wir sehr volatile Märkte, sicherlich schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass mit einer dann doch im zweiten Halbjahr angreifenden Europäischen Zentralbank der Euro ein Stück weit zulegen sollte. Und wie gesagt, auf der Importseite würde das auch der Inflation helfen.
Ich finde auch schwierig zu sagen, ist so ein bisschen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung in China in diesem Jahr verhalten wird. In den letzten Jahren haben wir immer spaßhalber gesagt, naja gut, wenn Peking sagt, das Wachstumsziel für das Jahr ist 5,5%, dann wird man am Jahresende auch die 5,5% erreichen. Jetzt haben wir die Zahlen gesehen für das erste Quartal 2022. Da ist die chinesische Wirtschaft lediglich um 4,8% gewachsen. Und da muss man natürlich jetzt berücksichtigen, dass die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs noch nicht wirklich eingepreist ist, dass wir doch relativ starke Lockdowns in Shanghai auch gesehen haben, dass die Industrie, die Produktion langsamer wächst, also alles Effekte, die aus meiner Sicht noch nicht wirklich in Q1 eingepreist sind. Glaubst du, dass China die 5,5% Wachstum zum Jahresende noch schaffen wird, also dass man insgesamt ja um 5,5% wächst? Und was muss die chinesische Regierung, was muss Peking machen, um die Ziele zu erreichen und was haben sie schon gemacht?
Ja, ich glaube nicht, dass sie das noch schaffen werden. Wir haben jetzt 4,8 im ersten gesehen, die Lockdowns halten aber an. Die europäisch-chinesische Handelskammer hatte zuletzt davon gesprochen, dass 30% der chinesischen Wirtschaft stillstehen aufgrund der No-Covid-Strategie. Diese wiederum hat der Staatspräsident Xi Jinping jetzt nochmal unterstrichen und hat gesagt, man darf nicht nachlassen im Kampf gegen Corona. Und wir sehen bei diesen Wachstumszahlen eben, dass insbesondere der Einzelhandel hier stark gelitten hat und rückläufig war. Und mit den weiterhin No-Covid-Strategien, den Lockdowns in großen Städten in China, werden wir wahrscheinlich da auch nicht ganz schnell eine Besserung bekommen. Also insofern dürfte das Wachstum wahrscheinlich nicht diese 5,5%, die angestrebt waren. Und auch beim National People's Congress, also beim großen Kongress der Kommunistischen Partei, Ende März angesprochen worden sind, erreicht werden. Trotzdem hat man zumindest auf der verbalen Seite einiges unternommen mittlerweile. Man hat versprochen, dass die Kreditvergabe verbessert wird. Man hat eine lockere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Das ist möglich, weil China kaum Inflation hat. Und man hat, und das ist vielleicht das Allerwichtigste für Investitionen, auch eine berechenbarere Regulierung bekannt gegeben. Noch, wie gesagt, ist da wenig passiert, aber das wären so Maßnahmen, die sicherlich dazu beitragen könnten, dass wir dann doch eine Wachstumsbeschleunigung Richtung Jahresmitte und zweite Halbjahr dann in China sehen können. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja noch überrascht. Die Mittel wären in China vorhanden, aber es wird sicherlich nicht einfach, die 5,5%, die hier angestrebt waren, zu erreichen.
Ja, Uli, was ist denn die Prognose der Deutschen Bank für das Wachstum in China für 2022?
Ja, die Deutsche Bank, zumindest unsere Investmentbank-Kollegen, gehen im Moment von 4,4% für dieses Jahr aus und dann eine gewisse Beschleunigung wieder im nächsten Jahr, aber für dieses Jahr eben deutlich unter dem Ziel 4,4%.
Das heißt, für die nächsten Wochen ganz klar weiter beobachten, die Inflationsentwicklung, die Äußerung auch der Zentralbanken. Du hast ja vorhin auch so ein bisschen erzählt, dass aus den USA vielleicht auch eine Leitzinsanpassung von 75 Basispunkten nach oben möglich wäre. Gucken, was die EZB macht. Und natürlich auch, und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor, wie die Entwicklung in der Ukraine weitergeht.
Absolut.
Vielen lieben Dank für heute.
Aber sehr gerne.